Willkommen bei 4 Jahrzehnte Rock am Ring, einem Podcast des Trierischen Volksfreunds. Mein Name ist Alexander Wittlings und ich begrüße euch ein letztes Mal zu unserer Sonderreihe zum Jubiläum des berühmt-berüchtigten Rockfestivals. Mit dabei sind wieder meine Kollegen Veronika Königer und Christian Thome.
Hi.
Servus.
Ja, wir haben in den letzten 3 Folgen schon ganz viel über die Jahre 1985 bis 2014 gehört. Wie das Festival in der Eifel entstanden ist, wie es immer weiter wuchs, immer professioneller wurde und auch seine Identität als das deutsche Rockfestival gefunden hat. Heute sehen wir uns mal das letzte und wahrscheinlich auch spannendste Jahrzehnt an. Und dazu haben wir heute jemanden bei uns, der selber schon auf der Bühne bei Rock am Ring stand und auch dieses Jahr wieder dort auftritt. Johannes Koster, Schlagzeuger der Punkrock-Band Adam Angst.
Hallo.
Ja, Johannes, ihr wart 2019 das erste Mal als Band bei Rock am Ring. Als ihr die Zusage bekommen habt, da zu spielen, was ging dir da durch den Kopf?
Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, fahre ich mit dem Fahrrad hin oder mit dem Auto? Da ich in der Eifel wohne. Und auf jeden Fall Euphorie, ja. Es war schon auf jeden Fall eine sehr coole Anfrage. Also das war auf jeden Fall, das hat alles getoppt, was wir davor erlebt haben. Wir haben echt schon auf vielen großen Dingern gespielt, aber das war so, das hat es getoppt dann in dem Moment, ja.
Wo genau kommst du her aus der Eifel?
Ich bin eigentlich ursprünglich aus Tom, das liegt nicht so weit hier von Trier weg. Und ich wohne aber seit über 10 Jahren in der Eifel, das ist bei Daun, das nennt sich Darscheid, der Ort.
Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr bei Rock am Ring gespielt habt? Habt ihr da angefragt? Wurdet ihr angefragt? Wie lief das denn?
Also wir wurden tatsächlich angefragt. Meistens läuft es über eine Booking-Agentur. Also die ganzen Bands, die auf solchen großen Festivals spielen, die spielen eigentlich nicht dort, weil sie ein Mixtape hinschicken oder irgendwie sich bewerben mit einer CD oder so. Sondern das läuft eigentlich normalerweise über eine Booking-Agentur. Und damals waren wir bei Landstreicher Booking, wo unter anderem auch Kraftklub und Casper und die ganzen Bands irgendwie untergebracht waren. Und dann wurden wir da quasi auch mit angeboten, beziehungsweise wir wurden mit angefragt im Paket, glaube ich, irgendwie so. Und die haben uns quasi dann angefunkt, ob wir Zeit hätten und Bock.
Rock am Ring ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung als Band, da spielen zu dürfen. Wie lange macht ihr eigentlich schon Musik zusammen?
Wir sind jetzt seit 2014 zusammen. Das hat sich zusammengefunden. Damals, Felix hatte eine Band, die hieß Frau Potz, das ist unser Sänger. Und Frau Potz, seine Band, die hat damals ja mehr oder weniger irgendwie den Stecker gezogen, aus welchen Gründen auch immer. Und der hat halt Musiker gesucht. Und zufällig war ich damals mit der Band Blackmail im Studio in Koblenz. Und dadurch kam der Kontakt, weil auch die Band von Felix damals in dem Studio auch immer wieder die Platten aufgenommen hat, beziehungsweise der Kontakt kam über den Produzenten, der damals da das Studio quasi hatte. Und irgendwie haben wir so ein Festival kennengelernt. Ich habe irgendwo gespielt und der Kontakt kam dann so und er war dabei, eine Soloplatte zu schreiben und hat sich einzelne Musiker zusammengesucht, unter anderem auch ein Kumpel von mir, der dann irgendwie noch Bass gespielt hat bei der ersten Platte, und dann hat sich das so alles so peu à peu zusammengesucht und gefunden, und nach einem halben Jahr haben wir uns dann im Studio getroffen und haben dann die erste Platte eingezockt. So. Also es war eigentlich als Soloprojekt geplant, ist aber jetzt mittlerweile eine komplette Band geworden. So.
Für die Leute, die euch nicht kennen, wie würdest du am ehesten eure Musik beschreiben?
Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es jetzt seit der dritten Platte ein bisschen anders, anders klingt als noch bei der ersten Platte. Es hat mal jemand im YouTube-Kommentar drunter geschrieben, klingt wie Farin Urlaub, aber in härter. So, irgendwie so kann man es ein bisschen beschreiben. Also alternativer, deutscher Punkrock wäre im weitesten Sinne. Also von den Texten her eher gesellschaftskritisch auf jeden Fall, aber schon so ein bisschen auch in der ironischen Schiene so.
Damit passt ihr ja eigentlich richtig gut zu Rock am Ring vom Genre her. Ihr seid ja 2019 dann das erste Mal aufgetreten. Was ist es dann für ein Gefühl, da oben zu stehen vor den ganzen Leuten?
Ich kann nur von mir sprechen. Bei mir ist das immer so eine Sache. In dem Moment, wo du dann oben stehst, merke ich gar nicht, dass ich oben stehe. Und ich registriere das immer erst ein paar Tage später. Und dann merke ich, dass ich vor 20.000, 25.000 Leuten gespielt habe. Das ist dann ein gutes Gefühl, aber in dem Moment bin ich ziemlich fokussiert und merke irgendwie auch gar nicht, was um mich rum passiert. So, ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, boah, ich stehe da oben und finde es schön, dass mir Leute zujubeln. Aber eher gucke ich die ganze Zeit auf die Sticks und auf die Becken, weil ich der Drummer bin und versuche, die Band irgendwie zusammenzuhalten. So, ne?
Glaubst du, es ist als Schlagzeuger nochmal ein bisschen einfacher, weil man sich hinter dem ganzen Sachen verstecken kann?
Definitiv. Ich habe auf jeden Fall was vor mir stehen und bin nicht der Vordergrund. Also unser Sänger hat da ein ganz anderes Standing. So. Ja. Was bei dem durch den Kopf geht, müsst ihr ihn fragen.
Du hast jetzt gesagt, man realisiert dann nachher, dass man irgendwie vor 20.000, 25.000 Leuten gespielt hat. Wie weit ist das vergleichbar von der Anzahl her mit euren Auftritten, die ihr sonst so habt? Ist das wahrscheinlich viel größer, oder?
Festivals sind immer größer, ja. Also wir haben jetzt letztes Jahr das größte eigene Konzert gespielt, haben wir in Köln vor 2.000 Leuten gespielt. So, und es gibt aber auch Konzerte, die wir spielen, wo nur 500 oder 600 Leute da sind. Wir haben vor kurzem auch wieder in Hamburg gespielt, wo wir auch zwischen 1.000 und 2.000 Menschen erreichen. Und da waren wir im kleinen Club, das war so ein Special, da haben wir auch vor 300 dann gespielt. Also es kommt immer ganz drauf an, wo wir spielen, aber Festivals ist immer viel, viel riesiger so oder Support-Shows.
Riesenkontrast.
Ja, definitiv.
Und wie ist das, wenn man da quasi Backstage auf so einem Festival ist? Wann muss man da sein? Wie läuft das Ganze ab?
Das kommt das Festival an. Beim Ring wird es so ablaufen, dass wir schon einen Tag vorher anfahren. Je früher man da ist, desto besser ist es. Stehst du im Stau, hast du ein Riesenproblem, dann kommst du zu spät an. Und Festivals wollen auch, dass du am besten frühzeitig dann deswegen da bist, damit halt die ganze Organisation besser läuft. Also wir hatten es mal irgendwann vor 8 oder 9 Jahren, hatten wir mal ein Riesendilemma. Da haben wir auf dem Deichbrand gespielt in Cuxhaven und waren tatsächlich zu spät an und standen dann nicht in der Reihe der Bands, sondern in der Zuschauerreihe, also quasi im Stau. Und wir kamen nicht zum Festival. Wir waren halt mittendrin im Stau und mussten irgendwann tatsächlich von einem Polizeikonvoi hinter die Bühne gefahren werden. Und haben dann tatsächlich Viertelstunde vor Showbeginn alles aufgebaut und sind auf die Bühne. Also um das zu gewährleisten, am besten frühzeitig da sein, ja.
Wie läuft das denn so ab? Ihr kommt dann dahin, habt ihr dann erst einen Soundcheck oder wie ist das dann?
Nee, auf Festivals anders. Auf Festivals hast du keinen reinen Soundcheck, das nennt man dann einen Linecheck. Du baust dich quasi auf der Bühne auf. Also man muss sich das so vorstellen, so eine große Bühne auf Festivals, die hat ja meistens hinten noch so eine Art Vorhang. Und hinter diesem Vorhang ist noch ein Teil, der ist fast genauso groß wie die Bühne. Und da bauen sich die Bands dann schon auf und meistens auf so kleinen Rollrisern, so nennt man das. Das sind so kleine Bühnen, auf die du dein Equipment draufstellst und da wird es dann quasi von links nach rechts, je nachdem, im Rotationsverfahren immer so draufgeschoben und dann bist du eigentlich relativ schnell in 10, 15 Minuten aufgebaut, testest alles kurz an und dann geht's eigentlich direkt los ohne Soundcheck.
Und wie ist Rock am Ring so im Vergleich zu anderen Festivals? Geht das organisierter vonstatten oder ist das eigentlich immer dasselbe?
Boah, ich würde sagen, also wenn wir das jetzt mal vergleicht mit Southside Hurricane oder die ganzen größeren oder hier auch Deichbrand, da läuft es alles relativ gleich ab. Also so von der Organisation, das sind auch oft die gleichen Teams. Das läuft eigentlich relativ ähnlich ab. Auf so Wald- und Wiesenfestivals würde ich sagen, läuft es nicht ganz so organisiert ab. Da fehlt dann manchmal noch ein Zelt, was hinter der Bühne ist und wenn es dann regnet, dann hast du ein Problem, ja.
Du hast gerade schon gesagt, hinter der Bühne als Besucher denkt man sich ja, boah, da muss es ja irgendwo einen riesen Backstage-Bereich geben, wo die ganzen Bands rumhängen. Gibt es einen Backstage-Bereich, wo die ganzen Bands rumhängen bei Rock am Ring?
Ja, aber das ist nicht hinter der Bühne, sondern meistens in einem ganz anderen Gebäude und ist auch fußläufig echt weit zu erreichen. Das war damals wirklich blöde, wenn du was zu essen haben möchtest, dann musstest du wirklich echt weit laufen. So. Klar, gibt es dann auf jeden Fall eine Art Halle und aufgebaut werden meistens Trennwände und das ist dann der Backstage und da hat jede Band so quasi seinen eigenen Space so.
Aber trefft ihr da auch viele andere Bands oder ist da jeder für sich und zieht sein Ding?
Nö, das ist schon so. Also es ist auf jeden Fall so, dass du Leuten begegnest und da rumläufst und dann sitzt dann Simon Neil von Biffy Clyro auf einmal neben dir und isst sich halt irgendwie ein Brötchen. Das kann schon passieren, definitiv. Also es gibt auf jeden Fall auch KünstlerInnen, die je nachdem, wie sie drauf sind, wollen das nicht und die haben dann meistens noch irgendwo separaten Raum oder verziehen sich in den Nightliner oder irgendwie versuchen das Ganze zu umgehen. Aber eigentlich triffst du wirklich jeden, wenn du möchtest, ja. Aber ich spreche nicht mit jedem. Ich sag da nicht jedem Hallo und können wir mal einen Kaffee trinken. Man guckt dann immer nur stillschweigend, ja.
Welche Privilegien, sage ich jetzt mal, habt ihr denn als Band noch so? Ihr dürft das ganze Festival dann auch kostenlos besuchen, oder?
Ja. Also an dem Tag definitiv. Also wir spielen freitags und sind samstags dann schon wieder woanders. Aber an dem Tag haben wir tatsächlich auch dann das Privileg, definitiv auch andere Bands von der Seite auf der Bühne anzuschauen und dürfen natürlich überall auch hin. Das kommt aber auch auf die Band an. Also es gibt auch Bands wie The Prodigy, bei denen ich weiß, dass definitiv die Bühne abgesperrt ist und dann dürfen keine Leute mehr mit drauf, außer das Team.
Ja, jetzt sind wir ja auch im letzten Jahrzehnt von Rock am Ring angekommen, 2015 bis 2025. Wann warst du denn das erste Mal da, so als Besucher?
Das war bei mir, glaube ich, um die 2010, 2011, glaube ich.
Aber du hast auch den Umzug nach Mendig mitgemacht, oder?
Den Umzug nach Mendig habe ich selber nicht mitgemacht. In einem Jahr war ich tatsächlich auf der Gegenveranstaltung und habe selber mit einem Künstler aus Berlin gespielt für 3 Tage. Das war eigentlich ziemlich cool und habe auf dem Rockenheim gespielt.
Ja, 2015 war auf jeden Fall eine Riesensache. Nach Jahrzehnten Rock am Ring ist es auf einmal nicht mehr am Nürburgring, sondern eben in Mendig. Und das hat auch damals nicht so 100% alles funktioniert, oder Christian?
Naja, nicht zu 100%, ist glaube ich ein bisschen untertrieben. Also grundsätzlich kann man sagen, in 2 Jahren Festival kannst du eigentlich nicht mehr Pech haben als Veranstalter mit Sachen, die schief gehen. Andererseits könnte man aber auch sagen, dass die Sachen, die passiert sind, halt die Probleme des neuen Standorts Mendig halt aufgedeckt haben und dadurch halt deutlich wurde, woran es gehakt hat. Also nochmal zu dem Umzug. Es war damals ja, man wurde sich mit dem neuen Eigentümer des Rings nicht mehr einig, musste umziehen. Dann lief eine Standortsuche und es war dann ja wirklich so, dass die 2 Kandidaten Mönchengladbach waren und Mendig. Schließlich hat man sich dann für Mendig entschieden, was nur 30 Kilometer von Nürburgring entfernt ist. Und man hat von Anfang an, vor allen Dingen auch Marek Lieberberg, also der hat von Mendig geschwärmt. Wahnsinn. Also das ist ein, das ist ja ein Feld der Träume und hat auch gesagt, wir sind hier nicht mehr so eingeengt und wir können hier uns ganz andere Experience, weil das ist einmalig. Die Campingfläche, die war viel näher am Festivalgelände, also in höchsten Tönen von Mendig geschwärmt. Was natürlich auch den Hintergrund hatte, dass er natürlich den Standort halt festzurren wollte. Und er wollte ja unbedingt, dass das da in Mendig funktioniert, weil er hat ja gesagt, da wo ich mit meinem Festival hingehe, da ziehen die Leute mit mir. Und klar war, die Leute sind mitgezogen, also die Ticketsverkäufe waren super. Die Leute sind mitgezogen, direkt am Anfang lief schon einiges schief, kann man ruhig sagen.
Ja, also das Festival selber war eigentlich super organisiert. Der Campingplatz war ja direkt am Festivalgelände dran und man muss sich vorstellen, das war ja ein Flugplatz. Und die Landebahn lief einmal quer durch den Campingplatz und da hat sich eigentlich jeden Tag jeder versammelt, der irgendwie Dummes im Kopf hatte oder feiern wollte, weil auf dieser riesen Asphaltfläche sich jeden Tag quasi die Partyleute getroffen haben. Da konnte man sich einfach mit dem Campingstuhl auf die Landebahn setzen und die feinen Massen sind quasi an einem vorbeigezogen, rauf und runter. Das hat super funktioniert, auch dass man nur 5 Minuten zum Festivalgelände läuft. Kennt man ja vom Nürburgring gar nicht. Da muss man teilweise eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger, laufen. Was aber zum Beispiel in Mendig am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat, war die Anreise. Die Parkplätze waren Ewigkeiten weg. Konntest beten, dass du einen Bollerwagen dabei hattest. Wenn nicht, warst du schon mal komplett am Arsch. Und es war auch das erste Jahr, wo intensive Gepäckkontrollen stattfanden, weil auf einmal waren Aggregate verboten, auf einmal waren Glasflaschen verboten und wenn man das erste Mal ein Festival macht, dann weiß man natürlich noch nicht so ganz, was da auf einen zukommt. Und die haben komplett verschätzt, wie viele Leute da gleichzeitig ankommen. Und du standst wirklich stundenlang in einer Gepäckschlange, um darauf zu warten, dass jemand kurz in deinen Rucksack guckt. Und das lief schon nicht so gut.
Ja, du hast jetzt die positiven Sachen von dem großen Zeltplatz rausgekommen. Ich erinnere mich auch noch, also es war ja komplett anders. Da hing halt dann wirklich eine große, wie eine Straßenkarte. Und da alles auf einer Fläche war, hattest du dann wirklich theoretisch in deinem Gang hattest du einen Straßennamen und du konntest dann theoretisch sagen, wenn du jemanden getroffen hast, ey, ich zelte in der Hard Rock Avenue oder so und dann, ich weiß nicht mehr genau, ob sie so hießen und dann hat er dich vielleicht gefunden, aber die haben das komplett verschätzt, was die auch komplett verschätzt haben und das ist, glaube ich, einmalig, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir kamen auch mittwochs an mit wahnsinnig vielen Leuten, genau das, was du gerade geschildert hast, wahnsinnig weit gelaufen, die Leute schon, boah, ey, wir rennen ja hier und sind Wolf, ne? Und dann das Bier runtergeschleppt und alles, und dann kommst du nach dem ganzen Prozedere, kommst du auf dem Campingplatz an Problem war nur, du hast dann keinen freien Platz mehr bekommen. Da war einfach voll, dann haben wir da irgendwie gestanden. Das hat dann angefangen, dass die Leute natürlich dann, ja, ich bin jetzt im Zeug jetzt hier, ich pflanze mich jetzt irgendwo hier hin. Die Securities waren dann, nee, da darfst du nicht zelten, da ist abgegrenzt. Die hatten viel zu wenig Fläche für die Menschen, die da angekommen sind. Marek Lieberberg hat das dann auch in einem Statement dann so kommuniziert und hat gesagt, ja, wir haben das im Blick und alles wird gut und hat es darauf so ein bisschen, ich will nicht sagen geschoben. Sie haben immer gesagt, sie kalkulieren pro Zelt, pro Campingteilnehmer kalkulieren sie 5 Quadratmeter Fläche. Und das hätten sie kalkuliert und das würde aber nicht aufgehen, weil da sind noch große Pavillons, die holen noch wie viel Platz weg. Und hat immer gesagt, auf Luftbildern sei zu erkennen, dass da noch Platz ist zwischen den Zelten und so. Und jetzt sag mal den Leuten, die da gerade stehen, die da ehrlich gesagt ganz deutlich gesagt, mal angepisst sind in dem Moment, ey, ich habe hier keinen Platz. Ich bin um 12 Uhr hier angereist, es ist jetzt irgendwie 18 Uhr, ich habe immer noch keinen Campingplatz. Sagst du denen, ja, hier, ja, ist noch Platz, da ist noch Platz. Die Folge war dann, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann zusätzliche Flächen angemietet werden mussten. Das waren 30 Hektar, die zusätzlich angemietet werden mussten, weil die ja wussten, ey, hier ist jetzt schon alles voll. Hier kommen morgen noch mehr Leute, was machen wir jetzt, ne? Und dann wurden zusätzliche Flächen angemietet, damit ging es dann. Und ja, da muss ich sagen, als dann auf dem Campingplatz mal alles stand und alles so war, dann war es eigentlich cool auf dem Campingplatz.
Und eine andere Sache war natürlich das Wetter. Also man muss sich vorstellen, Mendig, der Flugplatz, der liegt auf einem Hochplateau. Das ist natürlich sehr hoch gelegen, aber auf diesem Plateau, da ist eigentlich nichts anderes als dieses Festival. Da stehen ein paar Bäume. Und wenn dann die berühmten Eifelgewitter, die ja auch am Nürburgring immer über das Festival rollen, kommen, dann haben Blitze und dergleichen eigentlich gar keine andere Wahl, als in dieses Festival einzuschlagen, weil einfach sonst nichts auf diesem Plateau sonst in dem Ausmaß existiert.
Das haben sie ja schon im ersten Jahr, haben sie schon zu spüren bekommen. Also in beiden Jahren hattest du Gewitter. Und das Gewitter im ersten Jahr war dann ja schon so, dass dann gab es ja einen Blitzeinschlag auch schon im Backstage-Bereich. Da wurden dann schon 8 Mitarbeiter verletzt. Das war schon echt scheiße. Dann gab es auf dem Zeltplatz 25 Verletzte und da denkt man schon, wow, das ist wirklich schon viel und man hat das schon auf eine harte Probe gestellt. Im nächsten Jahr wurde es dann allerdings noch schlimmer.
Was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil in Mendig hat man auch sehr gut gemerkt, so ein Festival aus dem Boden zu stampfen ist nicht einfach. Also Rock am Ring hat ja wirklich Jahrzehnte, um sich immer weiter an die Probleme anzupassen. Im zweiten Jahr wurde zum Beispiel der Weg von vom Parkplatz zum Campingplatz auf einmal asphaltiert, weil die Leute am Schotter komplett kaputt gegangen sind. Da ist jeder zweite Bollerwagen kaputt gegangen. Und im ersten Jahr war das Wetter vergleichsweise noch sehr gut. Und ich kann mich noch gut erinnern, im zweiten Jahr hat es wirklich 4 Tage durchgeregnet. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Normalerweise bei einem Festival ist es so, wenn es 1-2 Tage regnet, dann kippt so ein bisschen die Stimmung, aber am nächsten Tag ist vielleicht auch mal Sonne. Da trocknen Sachen, da können die Leute wieder saufen, dann geht es den Leuten wieder gut. Aber wenn es auf einem Festival 4 Tage am Stück durchregnet und auch nicht mehr aufhört, dann sind die Leute auch irgendwann psychisch am Ende. Also ich weiß zum Beispiel vor dem Lidl Rockshop, nach dem 3. Tag war da eine Schlammlache, wenn du was zu essen wolltest, du kamst ohne Gummistiefel nicht mehr durch den knietiefen Matsch. Da sind Zelte vollgelaufen, weil die Leute nicht genug Wassersäule hatten, weil die ja auf einem Feld gepennt haben und das ist irgendwann auch einfach richtig zermürbend.
Dazu muss man sagen, also ich gebe dir 100% recht, das habe ich genauso erlebt. Man muss sich das vorstellen, du warst wirklich, ohne zu übertreiben, teilweise knietief im Schlamm drin. Wenn du einfach nur auf Klo wolltest, du bist da rumgeschlittert. Und da muss man schon hart gesotten sein, für da noch durchzufeiern. Das war aber kein Problem von Mendig. Also ich sage immer, wenn es diese Regenfälle, die da gegeben hat, wenn es die auf dem Nürburgring gegeben hätte, die Campingflächen hätten genauso aus. Also die Campingflächen sind ja auch Wiese im Endeffekt, Rock am Ring. Du hättest natürlich, du hast ein paar Stellen, wo du vielleicht ein bisschen mehr unter, aber das wäre auch matschig gewesen. Ob es jetzt so krass matschig gewesen wäre, weiß man nicht, weil es halt wirklich einfach diese freie Fläche war und es sich halt da komplett durchgezogen hat. Und das war auch nicht nur auf dem Campingplatz so, das war auch an den Bühnen. Also du hast dann an den Bühnen teilweise auch wirklich mega tief im Schlamm gestanden. Dann gehen manche Leute noch da mit ein bisschen Galgenhumor dran und sagen, ey, ist ja auch irgendwie besonders und guck mal, wie cool, wir bauen uns hier irgendwie, die haben sich dann irgendwie ein Floß gebaut und haben sich da durch den Schlamm gezogen und so. Also so witzige Sachen. Aber wenn es halt immer schlimmer wird, irgendwann war es halt nicht mehr witzig.
Das Problem haben andere Festivals ja auch, sei es Wacken oder Hurricane Southside, die saufen ja auch manchmal komplett ab. Aber eine Anekdote vielleicht zu Rock am Ring 2016, da hatte ich wirklich vielleicht das wildeste und auch ein bisschen gruseligste Konzerterlebnis, was ich je hatte. Und zwar, man muss sich vorstellen, es wurden auch sehr, sehr viele Bands abgesagt. Dadurch, dass es so viel geregnet hat, die Technik hat nicht mehr richtig funktioniert. Und da wurden Bands nach hinten geschoben oder sind komplett aus dem Line-up gefallen. Und da waren die Leute schon nicht so glücklich, dass man irgendwie 3 Tage im Regen wartet und dann fallen die Bands aus. Am Samstag ging es dann noch weiter mit noch schlimmeren Regen und da wurde schon gesagt, okay, bis auf die großen Headliner fällt heute alles aus. Und dann abends, irgendwann um 12 Uhr im Regen, haben die Red Hot Chili Peppers gespielt. Eine super Band, super Auftritt, aber die guckst du dir bei gutem Wetter im Sonnenuntergang an und nicht nachts im Regen, weil das ist jetzt keine besonders aufregende Band. Das ist eher so was fürs Gefühl. Und da war die Stimmung schon wirklich im Arsch. Und dann kam nachts um 2 Uhr, nach tagelangem Regen, Billy Talent auf die Bühne. Die Leute hatten noch nicht ein richtiges, ich sag mal, Moshpit-Konzert in der Beine gehabt. Die Leute hatten richtig Bock, die hatten Lust, endlich den Regen, ja, wegzufeiern. Und Billy Talent fängt an zu spielen mit dem Intro von Devil in the Midnight Mass. Und ich weiß, ich stand ganz vorne in der Menge und die ganze Menge fängt an, einen Circuit Pit zu bilden. Zehntausende Menschen fangen an, sich im Kreis zu drehen. Und ich sehe nur, wie vor mir die ersten Leute anfangen hinzufallen. Und normalerweise ist ja so in Moshpits, wenn man hinfällt, die Leute um einen rum, die heben einen auf, man hat gar nicht die Chance, unten anzukommen, die Leute helfen einem. Aber wenn 20, 30 Leute gleichzeitig hinfallen und von hinten tausende Leute weiter drücken, dann hast du keine Chance mehr. Und ich werde auf diese Leute draufgeschoben und fall auch und bin auf einmal am Boden. Und ich komme nicht mehr hoch, weil irgendwer liegt auf meinen Beinen und es fallen noch Leute auf mich drauf. Und auf einmal habe ich den ersten Fuß am Kopf und die Leute stiefeln über mich drüber, weil die ja auch versuchen, nicht hinzufallen. Und ja, auf einmal merkt man, wie schnell auch so eine Menge irgendwie zu einer Panik ausbrechen kann. Weil ich lag dann am Boden, konnte nur noch meinen Kopf schützen. Das hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde, waren wahrscheinlich nur 30 Sekunden, bis die Leute über mir weggezogen wurden. Danach war das auch ein Spitzenkonzert, das war eines der besten Konzerte, das ich je erlebt habe, aber ich sah aus, als wäre ich verprügelt worden, wirklich mit Blutergüssen und allem. Und das war in dem Moment auch schon ein bisschen gruselig.
Ja, ich erinnere mich auch noch an die Red Hot Chili Peppers Kombination mit Billy Talent. Also die Stimmung bei Red Hot Chili Peppers, die war schon echt mies. Ich habe da auch viele Diskussionen mit Kollegen geführt, die sagten, Konzert war doch super. Ich habe gesagt, ich habe hier hinten gestanden, mir war kalt, ich war durchnässt, die haben da ihre Musik gemacht, da kam überhaupt keine Stimmung auf. Und dann haben die sogar... Chili Peppers haben relativ lang gespielt und haben so am einmal kurz mittendrin ein paar Minuten so ein bisschen Pause gemacht oder so, wo du normalerweise, Johannes wird das kennen, wo du normalerweise sagst, oh, jetzt macht der Drummer, der macht jetzt mal 4 Minuten Solo, die anderen, die ruhen sich mal aus, so nach dem Motto. Dann haben die aber ein zugeschaltetes Video vom Sänger von Billy Talent eingespielt, der dann die Menge heiß gemacht hat nach dem Motto, gleich kommt Billy Talent, gleich geht's rund. Und das war so der einzige Moment, wo eigentlich richtig Stimmung aufkam bei mir. Da habe ich mich auch gefreut. Billy Talent war ein mega Konzert, aber ja, das war alles wirklich ein bisschen gedrückte Stimmung, die dann, also freitags ging's ja noch, aber in den folgenden Tagen ging's dann ja auch immer weiter bergab. Und es war dann irgendwann ja so, eigentlich konntest du fast die Uhr danach stellen, dass hier geht keine 3 Tage gut. Der Samstag war dann schon ein absoluter Krampf. Und es wurde dann ja auch so schlimm, dass es, also Starkregen, Schlamm hatten wir sowieso schon, dann hatten wir noch Blitzeinschläge und es gab dann insgesamt 15 Schwerverletzte, 57 Leichtverletzte, 2 Personen mussten wiederbelebt werden. Das sind so Momente, ganz blöd, wo die Oma daheim am Fernseher sitzt und sagt, ey, mein Enkel ist da, hoffentlich ist dem nichts passiert, so nach dem Motto.
Horrorvorstellung.
Horrorvorstellung und das war dann irgendwann, es wurde immer wieder unterbrochen. Und irgendwann war es dann so weit, dass dann aus Sicherheitsgründen die Genehmigung für die Fortsetzung des Festivals entzogen wurde und der letzte Tag wurde komplett abgesagt und es hieß dann ja, Samstag auf Sonntagnacht hieß es dann, Festival wird abgesagt, Campingplätze müssen bis Sonntag um 12 Uhr geräumt sein. Das war ja auch alles matschig, da sind dann ja. Da sind auch Szenen entstanden, Leute mussten zu ihren Autos zurück, die kamen ja auch mit den Autos überhaupt nicht da, weil auch die Parkplätze verschlampt waren. Das war dann ein Heidenchaos beim Abreisen, abgesehen davon, dass so Leute ja dann trotzdem Mittwoch bis Samstag Festival in den Beinen haben. Wenn du denen um 2, 3 Uhr sagst, jetzt ist Abreise bis 12 Uhr morgen, die sind nicht fit. Das Wetter hat denen den Mendisch wirklich böse mitgespielt.
Habt ihr das mal als Band erlebt, dass irgendwie ein Auftritt von euch komplett abgesagt wurde, weil alles den Bach runtergeht?
Abgesagt nicht, aber klar gibt es Momente, wo es wirklich, wirklich stark geregnet hat und wo du auch wirklich auf der Bühne merkst, dass es auch schon auf die Bühne regnet. Letztes Jahr am Southside hatten wir das auch, Da hat es dann genau in dem Moment, als wir angefangen haben, wirklich eine halbe Stunde komplett am Stück geregnet. Aber es war trotzdem, die Stimmung war gut, die Leute waren trotzdem da und auf Festivals weiß man sich ja zu helfen mit dem Wetter, ob man jetzt einen Schirm hat oder ein Cape oder irgendwelche anderen Utensilien auf dem Kopf, Ikea-Tüten, keine Ahnung. Ich finde es immer bewundernswert, dass Menschen das dann so machen. Ich sitze lieber auf der Bühne statt vor der Bühne bei solchem Wetter, aber abgesagt wurde bis jetzt noch nichts. Nee. Wir hatten einmal einen Stromausfall, ja. Letztes Jahr auf dem Rocco, da war es dann zum Beispiel genau das Gegenteil, da hat es nicht geregnet, da war es einfach nur brutal heiß und es war so heiß, dass die Anlage über ein Computersystem lief. Die Geräte sind überhitzt und bei uns im Set ist die Anlage komplett ausgefallen und genau das, was du gerade sagtest, ist passiert. Nach 2 Minuten fangen dann die ersten Leute an zu rufen Schlagzeugsolo, weil das ist das Einzige, was noch funktioniert. Dann habe ich dann auch noch 5 Minuten Schlagzeugsolo gespielt, irgendwas aus dem Bauch rausgespielt und dann ging die Anlage irgendwann wieder an.
Ja, auf jeden Fall schade für Rock am Ring an Mendig. Dann ging es aber auch wieder zurück zum Nürburgring 2017. Man hat sich doch noch geeinigt. Das Konkurrenzfestival am Nürburgring hat auch nicht funktioniert und es ging dann 2017 zurück. Aber auch mit deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen.
Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft, weil es in der Zeit in Manchester zum Beispiel beim Ariana Grande Konzert einen Anschlag gab. Und da wirklich ein bisschen mulmiges Gefühl bei manchen war und die Sicherheitskräfte gesagt haben, wir müssen hier wirklich viel stärker kontrollieren. Das hat man als Besucher, hat man das bei den Kontrollen natürlich gemerkt. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, es waren viel mehr Kontrollen da.
Es gab ja auch ein paar Monate vorher den Anschlag in Paris auf das Eagles of Death Metal Konzert, wo ja auch Dutzende Leute ermordet wurden. Und diese Stimmung lag auch noch so ein bisschen bei Rock am Ring. Ich weiß noch, ich bin hingefahren und da waren meine Eltern auch nur so, bist du dir da sicher? Willst du da wirklich hin? Muss das sein? Und letztendlich hat das auch dazu geführt, dass einer der Headliner abgesagt wurde.
Ja, Rammstein wurde abgesagt, weil es eine Terrorwarnung gab. Also die Polizei hatte damals mitgeteilt, sie hätte konkrete Hinweise auf eine terroristische Gefährdungslage und hat die Veranstalter dann angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Festivals aufzufordern.
Was auch super funktioniert hat.
Was überraschenderweise super funktioniert hat, weil stellt euch mal vor, ihr steht auf dem Festivalgelände und ihr hört, hier ist eine terroristische Gefahrenlage, da kann ja auch die Panik ausbrechen. Das hat super funktioniert. Innerhalb von einer halben Stunde war das Festivalgelände leer. Die Polizei hat sich dann nicht zu Details erstmal geäußert. Dann wurde es ein bisschen schwammiger, ich weiß es noch. Dann hieß es irgendwann, es gibt konkrete Hinweise, die eine Bedrohung nicht ausschließen ließen. Und da sieht man schon, wie vorsichtig auch, man wurde vollkommen zu Recht. Dann gab es irgendwann Medienberichte, die darauf hingedeutet haben, dass 2 Mitarbeiter eines Subunternehmers, dass die im Fokus der Ermittlungen stehen, da die unter Verdacht standen, am Gelände was deponiert zu haben. Es wurde da befürchtet, dass ein Aufbauhelfer Kontakte zu islamistischen Kreisen haben könnte. Das im Endeffekt war es nur glücklicherweise eine Warnung und es ist nichts passiert. Also es war im Endeffekt dann nichts dahinter. Es wurden dann intensive Durchsuchungen gemacht, Hunde, das Festival wurde dann am Samstagmorgen wieder freigegeben und fortgesetzt. Ein Anschlag fand nicht statt. Aber das zeigt einfach ein ganz anderes Gefühl für solche Situationen.
Ja, absolut. Aber die Leute haben sich in ihrer Stimmung auch nicht bremsen lassen. Also als es dann zurück zum Campingplatz ging, die Leute haben alle Rammstein gesungen und waren, ja, ein bisschen angefressen, aber trotzdem irgendwo glücklich.
Ja, und das sind ja auch wirklich Sachen, da muss man sagen, egal was auf so einem Festival passiert ist, ob das jetzt ein Gewitter war, ob das eine Terrorwarnung war, also dass jetzt, sagen wir mal, der Großteil der Fans sich davon von ihrem Festivalerlebnis hat abbringen lassen, habe ich eigentlich schon nie erlebt. Also die versuchen wirklich immer, ey, ich mache hier das Beste draus und das bringt ja jetzt nichts, wir können es eh nicht ändern. Und bei so einer Terrorwarnung, da muss man auch wirklich sagen, da kann ich dann auch den Veranstalter nicht mehr verantwortlich machen oder so. Also das ist dann einfach die Lage und die Polizei sagt, wir haben hier eine Bedrohungslage und dann hat der Veranstalter ja, was soll der machen? Soll der sagen, nee, aber Rammstein muss spielen, ist jetzt egal. Also ist ja Quatsch.
Habt ihr das als Band in den letzten Jahren eigentlich auch gemerkt, dass die Sicherheitsvorkehrungen da generell bei Auftritten schärfer geworden sind? Werdet ihr da irgendwie auch mehr kontrolliert oder so?
Nee. Das haben wir nicht gemerkt. Das Einzige, was ich tatsächlich registriert habe, war, was es heißt, gutes Personal zu haben. Wir haben 2022 in Support für die Ärzte gespielt im Müggelsdorfer Stadion. Und das war ja mitten auch noch in der Pandemie. Eine Woche vorher wurde die Maskenpflicht fallen gelassen und wir haben aber dann das Konzert gespielt und wirklich in 50.000 Gesichter gucken können, was vorher nicht möglich war. Und Das hat aber alles irgendwie an dem Tag so ein bisschen länger gedauert. Der Zuschauerzufluss hat irgendwie ewig gebraucht. Also das Stadion war definitiv schon sehr voll, als wir gespielt haben. Da waren bestimmt schon über 40.000 Leute drin, aber es war noch nicht komplett voll. Das lag aber nicht am Stadion selber, sondern am Sicherheitspersonal, was nicht gut geschult war, was vielleicht nicht mehr die alteingesessenen Leute waren, sondern neue Leute. Dass es über die Pandemie ist, auf jeden Fall sehr viel passiert, dass ich glaube, in den Punkten auch alles sich so ein bisschen verändert hat, ja.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, Pandemie, das war auch das, was Rock am Ring dann nochmal ausgebremst hat. 2020 und 2021, da war nichts mit Festivals, da war nichts mit Rock am Ring. Da waren die Fans dann zu Hause, waren die Bands zu Hause, man konnte nichts machen. Und gleichzeitig hat es da auch noch eine Veränderung gegeben. Marek Lieberberg hat nämlich aufgehört mit der Organisation von Rock am Ring. Das ging an eine neue Agentur über. Christian, wer war das denn genau?
Also aufgehört ist so eine Lesweise. Die andere Lesweise wurde aufhören gelassen. Also da muss man ein bisschen weiter zurückkommen. Wir haben drüber gesprochen. Marek Lieberberg seit 1985 hat dieses Festival erfunden eigentlich, hat das geprägt wie kein anderer. Es gibt keinen anderen Festivalveranstalter, der mit seinem Gesicht und mit seinem Namen so für ein Festival steht wie Marek Lieberberg. Das lief ja über die MLK, also Marek Lieberberg Konzertagentur. Bis 2000 hat er das auch damit gemacht. Dann hat er 2000, hat Lieberberg sein Unternehmen aber schon teilweise an CTS Eventim verkauft. Er blieb dann aber Geschäftsführer und hat darüber dann das Festival weiter organisiert. 2015, das war auch ein Riesending, sind dann aber er und sein Sohn André Lieberberg, den er immer mehr auch damit reingebracht hat und ihn das so eigentlich, sah das immer so aus, okay, Marek Lieberberg gibt das jetzt weiter an seinen Sohn André, der führt das weiter, Familiengeschäft. Dann sind die aber zum riesigen US-Konzern Live Nation gewechselt. Marek Lieberberg blieb dann CEO des deutschen Ablegers von Live Nation und auch André blieb in führender Position und die Organisation von Rock am Ring, damit wurde dann Live Nation beauftragt. Heißt, Marek Lieberberg und André Lieberberg haben weiterhin Rock am Ring veranstaltet. Die Namensrechte und die organisatorische Hoheit, die lagen aber auf dem Papier bei Eventim. Also es war klar, jederzeit kann eigentlich Eventim sagen, oh, wir stellen uns hier ein bisschen was anderes vor, wir wollen hier einen anderen Organisator haben. Das haben sie dann auch 2022, während der Pandemie gemacht. Also sie haben Anfang 2021 hat Eventim die neu gegründete Konzertagentur Dreamhouse übernommen. Die setzte sich wiederum zusammen aus ehemaligen Mitarbeitern von Live Nation und MLK. Und ab 2022 war dann Dreamhouse verantwortlich für die Organisation von Rock am Ring und Hauptorganisator, er will das nicht hören, aber so der neue Marek Lieberberg in Anführungszeichen, ist Matt Schwarz, der vorher einer der engen Mitarbeiter von Marek Lieberberg wäre. Also es gibt auch Doku-Ausschnitte, die man findet zu 25 Jahre Rock am Ring, wo man sieht, wie Marek Lieberberg und Matt Schwarz zusammen da am Organisieren sind. Ja, das hat also Matt Schwarz übernommen und damit ist dann wirklich die Ära Marek Lieberberg bei Rock am Ring, die ist geendet. Also das ist ein riesiger Einschnitt, das darf man nicht unterschätzen, weil dieser Mann so für das Festival steht und dieses Festival so für den Mann steht. Jetzt war also klar, wenn wir aus der Pandemie kommen, dann mit einem neuen Organisator.
Ja, und wir sind da 2022 auch zum Glück aus der Pandemie gekommen. Da war dann das erste Mal wieder Rock am Ring nach dem Corona-Erlebnis, was uns ja alle irgendwie geprägt hat. Ich weiß noch, das war mein erstes Mal Rock am Ring. Das war auch mein erstes großes Festival, wo ich länger als nur einen Tag da war. Ich war von der Arbeit aus da und das war wie eine andere Welt. Also man ist auf das Festivalgelände gekommen, da hatte niemand Masken auf. Es gab im Lidl Rockshop, gab es nicht mal Masken oder Corona-Tests oder so zu kaufen. Ich bin extra hin und habe nachgefragt. Und damals haben die Donuts das Festival eröffnet und ich weiß noch, ich stand oben auf der Tribüne. Ich weiß, scheiß Tribüne und so, aber man guckt sich das halt dann mal von oben an, wenn man die Gelegenheit hat. Und das war voll. Das war nachmittags, irgendwann Freitagnachmittags, könnte man meinen, die Leute sind noch auf dem Zeltplatz. Nee, da war alles voll bis in den letzten Wellenbrecher. Die haben den ersten Ton gespielt, da sind diverse Moshpits bis ganz hinten aufgegangen. Die haben angefangen zu spielen. Ich habe eine Freundin mit dabei gehabt. Die musste wieder reingehen, weil die das nicht gepackt hat von der Stimmung her. Die hat da angefangen zu weinen, weil das so heftig einfach war. Das hat sich durch das ganze Festival durchgezogen. Die Leute waren unendlich glücklich und man ist da in der Menge gestanden, hatte das Gefühl, boah, jetzt ist endlich alles wieder gut. Also das war so die Stimmung bei dem ganzen Festival. Das lässt sich richtig schlecht beschreiben, aber da war auch bei allen Bands, war alles voll, war alles total viel los. Die Leute waren so gut gelaunt und man hatte wirklich so dieses, endlich ist es vorbei, endlich ist alles wieder gut Gefühl. Klar sind danach viele krank geworden, hatten auch viele Corona danach, aber trotzdem war das mal wieder so ein Wochenende, wo man gesagt hat, ja, vielleicht geht's dann doch wieder weiter mit Festivals, mit Spaß, mit Konzerten, mit allem.
Erinnerst du dich noch an euer erstes Konzert nach Corona?
Das war diese Ärzte-Show. Ja, und das, also ich kann das total nachvollziehen, das was du sagst. Wir haben tatsächlich auch mit einer Ballade angefangen, was für Adam Angst super untypisch ist. Das war die Lösung für deine Probleme und das ist auch auf dem neuen Album erschienen vor einem Jahr oder vor zwei und war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen, die Nummer. Und wir haben das gespielt und es geht mit dem Klavier los, das ist irgendwie so ein bisschen schunkelig alles. Also ich habe da auch Tränen in den Augen gehabt, weil es genau das, was du sagst, auch dieses, ich habe das Gefühl, das ist jetzt endlich mal vorbei so. Es hat aber den Blick bei mir total geändert, also ich bin jetzt auch mal gespannt, das ist ja jetzt in 2 oder 3 Wochen, ist jetzt wieder Ring. Und ist so ein bisschen von der Grundstimmung, aber das merken wir alle auch in der Band, der Blick auf das, was man davor getan hat und der Blick auf, wie es jetzt ist, ist ein viel intensiverer. Das war nämlich davor alles auch schon so ein bisschen selbstverständlicher. Man hatte so eine kleine Routine drin. Ah ja, spiel mal wieder ein Festival, spiel mal wieder ein Konzert. Und in der Zeit, wo es das alles nicht gab, das hat sich bei mir auch angefühlt, wie dass man mir komplett meine Existenz unter den Füßen weggerissen hat. So. Das, was du eigentlich die letzten Jahrzehnte aufgebaut hast, wurde dir einfach in dem Moment genommen. Und deshalb fühlt sich das im Moment oder auch die letzten 2 oder 3 Jahre super intensiv an, nochmal auf der Bühne zu stehen und das alles so zu genießen, wie es halt vorher auch irgendwie war. Aber halt in noch intensiver. Ja.
Ich muss auch sagen, ich war dann auch bei vielen Konzerten in der Menge. Ich glaube, das prägendste so 2022 für mich war tatsächlich Volbeat. Das war der letzte Headliner am Sonntag. Das war als Jugendliche meine absolute Lieblingsband. Das war der größte Lebenstraum, die mal live zu sehen. Da stand ich auch oben und dann haben die den ersten Ton gespielt und ich bin da von der Tribüne runtergerannt, gerade in die Menge rein und stand dann da mit den ganzen anderen Leuten. Und ich habe, glaube ich, das ganze Konzert lang durchgeweint, weil ich das so krass fand, dass die da jetzt spielen, dass ich die da jetzt sehen kann, dass ich einfach wieder in der Menschenmenge sein kann. Das war ja total unverständlich und dann irgendwie total neu und ungewohnt. Aber das war auf so eine schöne Art ungewohnt. Das hat sich irgendwie durch das ganze Festival gezogen. Und ich finde, man nimmt auch jetzt als Besucher Live-Auftritte ganz anders wahr, weil das halt einfach 2 Jahre lang nicht ging. Und das ist schon ein bisschen ein Privileg, sage ich jetzt, da auch immer dabei sein zu dürfen dann.
Und also das eine ist ja Live-Auftritte ganz anders wahrzunehmen. Mir ist aber auch aufgefallen, dieses Aufrocker am Ring sein. Also jetzt mal ehrlich, das war ja auch nicht klar, wie geht das mit so riesigen Festivals weiter. Ne? Also wenn wir darüber reden, ist es nicht mal erlaubt, irgendwie, keine Ahnung, mit 100 Leuten irgendwas zu machen und dann hast du dein Festival mit 90.000. Wie soll das funktionieren? Ich weiß noch, ich habe damals ein Interview mit Matt Schwarz geführt, als er gerade neu da anfing und der sagte, das war natürlich für die auch keine einfache Situation. Also die haben dieses Festival übernommen sozusagen und mussten das aus der Pandemie rausführen und haben aber immer gesagt, doch, wir kriegen das hin, das wird schon funktionieren. Und es hat dann im Endeffekt funktioniert. Jetzt muss man ja sagen, Rock am Ring fand im Jahr 2022 im Sommer wieder statt. So ein Festival hat ja wahnsinnig viel Vorlauf. Und normalerweise mit dem Ende des eigentlichen Festivals in diesem Jahr startet die Organisation fürs nächste Jahr. Da war ja auch überhaupt noch nicht, also jetzt meine ich Ende 2021, dann ist wieder Winter, die Stimmung ist wieder so ein bisschen, oh, jetzt geht wieder weniger. Dann kommt die Hoffnung, oh, im Sommer soll es funktionieren. Manche waren auch noch so ein bisschen skeptisch. Und dann aber diese volle Power zu haben und zu sagen, doch, wenn das nächstes Jahr funktioniert, dann fahren wir hin mit diesen ganzen Rückschlägen im Rücken. Und man dann sieht, das ist für mich so das, in welchem Licht diese 10 Jahre stehen. Jetzt guckt mal, was in diesen 10 Jahren alles passiert ist. Die müssen vom Nürburgring weg. Die haben 2 Festivals in Mendig. Unwetter, Schlamm, Verletzte, alles Mögliche. Die haben 1 Jahr später, kommen die zurück an den Nürburgring. Ja, geil, Schilder, wir sind zurück am Nürburgring. Und dann Obstterrorwarnung, bitte alle runter. Dann haben sie 2 Jahre, 2018, 2019, wo es funktioniert. Dann kommt eine Pandemie, wo du komplett auf Null gestellt wirst. Und dann nochmal mit einem vollkommen gut laufenden Festival. Das Festival 2022, das darf man nicht als selbstverständlich sehen. So ein gutes Festival zu organisieren, wenige Monate nach einer Pandemie, da war ich wirklich beeindruckt und habe gesagt, okay, da war für mich klar, das geht weiter, Rock am Ring. Das sah alles auch im Zuge von diesem Veranstalterwechsel. Also die haben auch schon wenn man im Nachhinein drauf guckt, auch schon deutlich gemacht, dass sich hier was geändert hat. Also das Logo hat ein anderes Artwork bekommen, so dieses alles, was wir so kennen mit diesem ganzen so All, so Weltraum so ein bisschen. Das ist dabei reingekommen, die Bühnen wurden umbenannt, also die wurden damals in Mendig ja auch schon mal umbenannt, da hat man dann so ein bisschen Vulkaneifel-Vibe, irgendwie hießen die dann Crater Stage und Volcano Stage, so ein bisschen, um dieses Vulkaneifel-Flair so rauszubringen. Die wurden dann auch in Utopia Stage etc. umbenannt. Also da haben die auch schon geguckt, dass man so ein bisschen neues Gefühl reinbringt, aber das alte wirklich dann bewahrt.
Jetzt tretet ihr dieses Jahr ja auch wieder Barock am Ring auf zum 40-jährigen Jubiläum. Mit was für einem Gefühl fahrt ihr da hin und wann kann man euch überhaupt sehen?
Also die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut. Wir haben gestern noch eine Probe gehabt und haben auch ein Special für den Freitagabend geplant. Um 9:30 geht's los bei uns. Ich glaube auf der Utopia Stage.
Wenn man jetzt nochmal, wir haben den Musiker hier sitzen, wenn man jetzt musikalisch nochmal drauf schaut, wir haben am Anfang drüber gesprochen, in der ersten Folge, dass es damals schon die Diskussion gab, das ist hier alles zu soft und dann lief es ein bisschen schleppender mal, die 2 Jahre, die dann nicht stattfanden. Jetzt hatten wir in diesen letzten Jahren, da sieht man, dass diese Diskussion immer noch da ist und immer geführt wird. Wir hatten dann das Jahr 2023, da waren nur 70.000 Tickets verkauft worden. Das waren 20.000 weniger als im Jahr vorher. Das ist schon eine deutliche Minderung. Das lag für viele daran, dass da deutlich mehr Deutschrap auf diesem Festival war und auch an prominenten Stellen, als man das vorher kannte. Also es ist immer so gewesen, das haben wir in den letzten Folgen auch besprochen, dass da mal sowas eingestreut wurde. Aber auf dem Festival 2023 war es wirklich so, dass du da viele dieser Deutschrapper hattest. Also du hattest dann diese Generation Rock immer noch, die dann auf diese Generation Rap traf. Und dann waren dann Bad Moms J, Juju, Apache, KZ, kann man sagen, okay, das ist ja schon noch ein bisschen härter. Die spielen auch dieses Jahr da und die werden auch akzeptiert. Ich war letztens auf einem KZ-Konzert in Trier, da sind viele, die einfach eigentlich Rockmusik hören, die hören aber auch KZ. Oder Finch, da hat man schon gemerkt, oh, da waren viele von diesen Alteingesessenen, die so waren, boah, das hier ist wirklich nicht das, was ich hören will. Und da wird dann wieder der Kontrast deutlich. Es ist mittlerweile wirklich nicht mehr günstig, dahin zu fahren. Und du musst dir schon sicher sein, dass dir das auch gefällt. Und wenn ich dann dieses Plakat mir angucke, dann ist es nicht immer nur dieses, ich fahre dahin, weil ich jetzt, oh, da ist ein Headliner, der mir super gefällt, sondern da muss wirklich das Gesamtpaket passen. Und wenn du dann pro Tag, das ist ja ein persönliches Empfinden, pro Tag 2, 3 Bands hast, wo du sagst, damit kann ich null anfangen, warum spielen die auf so einem Slot, fährst du vielleicht nicht hin. Da gab dann wirklich auch eine Diskussion, darauf hat der Veranstalter reagiert, wie in den Jahren zuvor, wie in den 80ern damals, und hat gesagt, okay, ein bisschen back to basics, ist wieder mehr auf Metal gegangen im nächsten Jahr, also im Jahr 2024, mehr auf Metal, mehr auf Hardrock, zack, Festival wieder besser verkauft. Also man sieht, die Leute checken einfach, wenn mit der musikalischen Ausrichtung ein bisschen was passiert, und meistens ist es so gelaufen, dass es wieder dahin zurückgeht, dass einfach Rock am Ring für eine Art von Musik steht, die soll da oben sein und dann ist es gut.
So Festivals dürfen und müssen sich ja auch über die Jahre weiterentwickeln. Also so ein Rock am Ring wie in den 2000er Jahren, das würde ja heute gar nicht mehr so richtig funktionieren. Man muss sich auch angucken, was die Festivallandschaft um Rock am Ring herum sonst noch macht. Elektrofestivals werden immer größer und die haben ja zum Beispiel ein ganz anderes Konzept. Da werden ja ganze Kirmeslandschaften aufgebaut, da werden ja riesige Bühnenbilder aufgebaut und die Leute gehen natürlich auch zu den Festivals und fragen sich, wenn das hier so aussieht, warum kann ein Rock am Ring nicht so aussehen? Und da sind die Veranstalter jetzt auch ja dahinter, haben ja angekündigt für dieses Jahr zum Jubiläum ein schöneres Festivalgelände zu gestalten. Es gibt jetzt auf einmal eine vierte Bühne, wo zum Beispiel dann auch ein Electric Callboy DJ-Set auftritt. Also man versucht wieder neue Sachen, um die Leute auch zu begeistern.
Die Frage, die über allem steht, ist halt, und das hörst du auch, wenn du über den Zeppers gehst, es ist halt, du hast wirklich den Kontrast, die Leute, die da hinfahren, seit 1985. Wir hatten Thomas Lambert hier sitzen in der ersten Folge, der seit 1985 hinfährt, der jetzt dahin fährt. Ne? Und da sind lange nicht alle so musikalisch weltoffen, wie der Thomas hier gesessen hat. Der sagt, ich gucke mir auch mal neue Sachen an. Da sind halt wirklich Leute, die dann sagen, ich will hier meine Musik haben. Und das ist auch vollkommen verständlich. Die sehen das auch so, ey, das ist hier mein Festival, mit dem bin ich aufgewachsen, hier fahre ich schon immer hin. Und du musst dir halt als Veranstalter die Frage stellen, welche Zielgruppe will ich hier haben? Ich kann einerseits die Zielgruppe nicht vernachlässigen, die mein Festival seit Jahrzehnten trägt. Ich kann andererseits aber auch die neue Zielgruppe nicht vernachlässigen, die das in den nächsten Jahrzehnten tragen soll. Und der Spagat, der ist echt nicht einfach. Und man hat ihn probiert, das ist auch vollkommen normal, dass man da probiert. Das 2023 hat nicht so gut funktioniert. 2024 hat wieder besser funktioniert. Dieses Jahr ist auch wieder ausverkauft, was am Jubiläum liegen kann, was aber auch einfach daran liegen kann, dass viele sagen, ist wirklich ein cooles Line-Up.
Ich glaube, sie haben halt eine gute Mischung mit dem Line-Up dieses Jahr hinbekommen. Also du hast dann Bands wie KIZ oder Künstler wie Kontra K, der ja auch Headliner ist, die dann vielleicht eher die neue Generation anspricht, die sagt, okay, wir brauchen hier nicht nur Rock und Metal. Du hast aber auch gleichzeitig so alteingesessen, sage ich jetzt mal, wie Korn und Slipknot, die halt dann eher die Älteren ansprechen. Oder auch, ich nenne es mal jetzt im Vergleich jüngere Metal-Bands wie Bring Me The Horizon als Headliner. Ich glaube, da haben sie dieses Jahr eine gute Mischung zwischen alt, neu, Rap, Rock, Metal und so hinbekommen.
Johannes, wenn du dir eine Sache fürs Jubiläum wünschen könntest, was wäre das?
Also auf jeden Fall, dass es friedlich zurecht geht und, also ich will jetzt nicht politisch werden, aber die letzten 2 Jahre ist ja auch sehr, sehr viel passiert und dass es friedlich abläuft, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen so. Dass halt wir eine sehr gute Show haben und auch, dass es für alle im Rahmen irgendwie ein gutes Erlebnis wird.
Wir wünschen euch natürlich auch richtig, richtig viel Spaß bei Rock am Ring, eurem Auftritt.
Dankeschön.
Und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, gerne.
Ja, 40 Jahre Rock am Ring. Wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht in 40 Jahren nochmal zum 80. Jubiläum hier so einen Podcast machen können. Laden wir dich auch gerne wieder ein, Johannes.
Gerne.
Dann als Headliner mit aller Angst, ne?
Ja, und es ist natürlich auch eine Wahnsinnsstory, mit der man auch ganze Bücher füllen könnte, voller Geschichten und Anekdoten. Ich hoffe, ihr hattet mit unserem Podcast mindestens genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Und allen, die dieses Jahr zurück am Ring fahren, wünschen wir natürlich bestes Wetter und einfach nur ein tolles Wochenende.
Besucht uns auch gerne auf volksfreund.de/rockamring. Da versorgen wir euch das ganze Ringwochenende über mit News vom Festival, Bilder von den Zeltplätzen, Interviews und noch viel mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.